Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Wir starten 2023 mit Folge 68 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Und es ist mal wieder Zeit für eine Sonderfolge. Dieses Mal gibt es, wie ihr es von uns gewohnt seid, ein Special zur Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Passenderweise erscheinen wir auch am Mittwoch, den 11. Januar und damit am Tag der Turniereröffnung. Deutschland greift am Freitag ins Geschehen ein. Natürlich fiebern wir alle diesem Ereignis entgegen, wollen einen genauen Blick auf die Nationalmannschaft und das Turnier insgesamt werfen und haben uns dafür den besten Experten in den Podcast geholt. Ich sage hallo Dominik Klein.
Moin, moin, servus.
Moin. Anders als sonst gibt es im WM-Special keine Kategorien. Wir legen also direkt los und stellen zunächst einmal unseren Gast vor. Dominik, du bist seit 2018, ich sag mal, im Expertengeschäft tätig. Wird also deine dritte WM in dieser Funktion?
Ja, da bist du wahrscheinlich genau richtig. Mein erstes Turnier war eine EM, genau in Kroatien. Und ich darf mich jetzt seitdem als Sportschau-Experte bezeichnen und habe da unglaublich viel Spaß. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch nach Polen live vor Ort sind, was ja auch ein Unterschied ist zu den letzten beiden Malen.
Ja, es ist endlich wieder ein bisschen mehr Normalität in der ganzen Nummer. Das macht für euch wahrscheinlich auch einen riesen Unterschied, oder? Dass ihr vor Ort auch mal vielleicht mit dem einen oder anderen mal ein bisschen Smalltalk machen könnt.
Ja, total. Also da an der Seitenlinie zu stehen oder auch das Sportschau-Studio aufzubauen und nah dran zu sein, das macht es einfach aus. Auch im Mannschaftshotel zwischen den Spielen die Pressekonferenzen mitzubekommen, mal mit dem einen oder anderen direkten Austausch zu pflegen. Da bekommt man auch die Informationen und das Menschliche heraus, was so auf dem Flurfunk passiert, wie so die Mannschaft tickt. Und deswegen freut wir, dass wir auch dabei sein können vor Ort.
Es hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen eingebürgert, dass zwei Länder, die Nachbarländer sind, eine WM miteinander austragen und jetzt machen wir halt Polen und Schweden.
Ja, da kommt aber in der Zukunft noch einiges, was solche Bewerbungen angeht, weil es nun mal schwierig ist, das als alleinige Nation oder als alleiniger Dachverband das zu stemmen, außer wir Deutschen trauen uns das immer wieder, 2024, wenn man mal vorausschaut. Dann die Heim-EM alleinig erstmalig mit 24 Nationen auszutragen. Das traut die EHF in dem Fall auch den Deutschen zu. Und ja, wir sind im Jahrzehnt des Handballs, da kommen die Frauen 25 gemeinsam mit den Niederlanden als ja. Co-Gastgeber. Und dann machen wir es aber die WM nochmal alleine in 2027. Also da werden wir schon ein bisschen was vorhaben.
Absolut. Wir haben auch zwischendurch noch, das ist auch nochmal eine relativ spannende Konstellation, nochmal die Jugendweltmeisterschaft jetzt im kommenden Sommer mit Griechenland zusammen. Das ist auch nochmal so eine Kombi, die auch relativ spannend ist. Ich frage mich dann immer, wie kommt sowas dann zustande? Ich meine, wenn zwei benachbarte Verbände sich zusammentun, das ist ja noch nachvollziehbar. Aber also wie Polen und Schweden zusammengekommen sind, das fände ich dann doch irgendwann mal interessant, das zu erfahren.
Ich nehme es mit auf die Reise nach Polen, um das vielleicht herauszukriegen, extra für dich.
Das wäre schön, da würde ich mich freuen. Du hast deine Karriere in Nantes beendet, wie ich finde übrigens ein absolut geiler und spannender Club. Dann auch nochmal als Champions League-Finalist für Deutschland hast du 187 Länderspiele gemacht und hast vor allen Dingen natürlich eine WM in ganz besonderer in Erinnerung 2007, nämlich. Das war eine ganz besondere Zeit für dich, oder?
Ja, die Zeit an sich war sehr, sehr spannend, weil das war auch das allererste Spieljahr und die erste Saison beim THW Kiel. Ich meine, den Verein, den man sich als Jugendlicher schon vorgestellt hat, einmal bei den Zebras spielen zu können und zu dürfen. Von daher war das ein unglaublich erfolgreiches Jahr, dass man auch noch mit dem THW Kiel in 2007 jeden Titel im Vereinswettbewerb gewonnen hat, inklusive Start, vierter, zweiter Finale, damals Weltmeister geworden in 2007. Uwe Schwenker, der damalige Vereinsmanager, hat damals mir sogar noch ein Vertragsangebot, eine Vertragsverlängerung angeboten, obwohl er gesagt hat, eigentlich müsstest du jetzt aufhören, die Schuhe an den Nagel hängen. Aber das zeugt auch von Wertschätzung. Deswegen gehört für mich auch so eine Vertragsverlängerung als kleiner Titel in diesem Jahr noch dazu, weil das zeigt natürlich auch, dass man ja auf dem Weg und den Wille, den man gezeigt hat bei dem besten Verein der Welt zur damaligen Zeit, wirklich ja auch anerkannt wurde.
Du warst ja schon während deiner aktiven Zeit einer der besten Markenbotschafter, die man sich wünschen kann, weil man mit dir ja auch sehr, sehr viel, ja, auch Fair Play und ja einfach auch Sympathie verbindet. Wenn man aber diese Zeiten miteinander vergleicht, 2007, jetzt 2023, da liegen schon ein paar Welten dazwischen, oder? Was ist für dich so der extremste Punkt, der unterschiedlich ist von der damaligen Zeit zu heute?
Na, ich würde erstmal mit den Gemeinsamkeiten anfangen wollen, denn die Begeisterung, die wir trotzdem den Kindern und den Jugendlichen, dem Nachwuchs mitgeben, der ist sowohl damals als auch heute mit sehr, sehr viel Emotionen, mit sehr viel Leidenschaft verbunden. Die Hallen sind dankenswerterweise wieder voll nach den Corona-Jahren und Saisons, die wir abhanden oder die stattgefunden haben. Deswegen bin ich eigentlich immer so derjenige, der mehr auf so diese Power, diese Leidenschaft, diese Emotionen, die in unserer Sportart stecken, sofort irgendwie mit drinnen. Und die Änderungen, klar, es wird alles physisch, es wird alles schneller, es wird alles ja gehypter. Wir brauchen mehr Anstrengungen, trotzdem auch im Marketingbereich, um sich zu etablieren. Sollte sich niemals ausruhen auf den Themen, wo man meint, man ist schon erfolgreich, sondern es gilt ja auch in erfolgreichen Zeiten, sich immer wieder zu überprüfen, wo kann man noch weiter ansetzen, wie kann man das bestätigen, wo man hergekommen ist. Ich glaube, das bringt auch so ein bisschen die Zeit und die erfolgreiche Zeit beim THW Kiel mit sich, nicht auf dem Erfolg auszuruhen, sondern immer wieder zu sagen, hey, nächstes Jahr gibt es wieder den Moment, wo wir auf dem Rathausplatz stehen wollen, um eine Meisterschaft zu feiern. Aber das gilt ja auch für eine Sportart, sich immer wieder zu finden, zu entwickeln. Und da können wir in allen Bereichen schauen, wo man noch Potenziale sieht.
2019 war für mich nochmal so ein Punkt, den du gerade ansprichst, wo nochmal so ein Hype losgetreten wurde. Es war zumindest eine halbe Heim-WM, wobei das ja so auch nicht ganz stimmt. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja bis auf dann das Spiel um den dritten Platz alle Spiele in Deutschland gespielt. Findest du, dass man diesen Hype damals 2019 auch nochmal gut mitgenommen hat?
Total. Weil das war auch die Zeit, wo ich in meiner Funktion hier beim Bayerischen Handballverband beispielsweise auch gemerkt habe, was die Basis bewegt. Und zwar Nationalmannschaft, die im Fernsehen stattfindet, Nationalspieler, die zu Vorbildern werden. Deswegen, das ist doch da genau der Punkt, wo wir die Nationalmannschaft in bester Form sehen wollen, nämlich immer im Januar, wenn es darum geht, Titel zu holen und zu gewinnen. Das spürt die Basis. Da sind wir präsent im Fernsehen. Da kommen sie wieder in die Trainings. Damals wollte jeder ins Tor sich stellen, weil mit Andy Wolf, wobei da müssen wir ja noch 2016 einmal einen Sprung zurück machen, was ja auch ein Hype war. Da kann ich mich genau daran erinnern, dass die Kinder in Handballcamps sich lieber ins Tor stellen wollten, als draußen das Tor zu werfen, weil es eben ja schillernde Figuren gab, die sie selber gesehen haben. 2019 war es der Erfolg der Mannschaft, der wieder dazu geführt hat, dass beispielsweise Grundschulaktionstage ins Leben gerufen wurden, die einen riesen Hype bekommen haben. Man hat eine Mini-WM beispielsweise im Verband bei uns gestartet. Die wollten alle genau ihre Vorbilder, ihre Mannschaften nacheifern. Und das zeigt auch den Erfolg, was die Mitgliedsanträge angeht. Nur dann kam Corona. Und dann hat sich natürlich mal wieder so eingeflacht, aber jetzt sind wir wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich habe vorhin von dem Jahrzehnt des Handballs gesprochen, was jetzt startet mit diesem Jahr. Deswegen, da geht es jetzt hin, Geschichten zu schreiben, Kapitel zu schreiben. Die kann jeder selbst, jeder Verein, jedes Mitglied, jeder Trainer, jeder Spieler für sich selbst schreiben, da jetzt dabei zu sein, weil wir haben einen schönen Weg vor uns für Handball Deutschland. Ja, selbst zum Energizer zu werden für diesen tollen Sport.
Das glaube ich auch. Ich freue mich sehr auf diese nächsten, ja, in 10 Jahre sind es dann, wenn man es roundabout nimmt. Vor allen Dingen fehlen ist das falsche Wort. Es ist einfach jetzt ein Umbruch gerade da und man merkt, dass jetzt neue Typen in ihre Rollen schlüpfen, wenn man das jetzt mal auf die Nationalmannschaft runterbricht. Einige sind da jetzt schon ein paar Jahre mit dabei. Du hast gerade Andy Wolf kurz angesprochen. Was denkst du, wer werden diese Typen sein in 2 bis 3 Jahren? Also Johannes Goller ist für mich zum Beispiel einer, der ja auch diese Entwicklung jetzt schon in allerkürzester Zeit genommen hat. Schon sehr, sehr jung zum Kapitän geworden einer jungen Mannschaft. Das ist jetzt auch einer, der auch in so eine richtig wichtige Rolle geschlüpft ist.
Total, und da ist absolut beeindruckend, weil ich kenne ihn aus meiner aktiven Zeit dann noch als Spieler bei Melsung, wo er der kantige Nachwuchsathlet ist und dann den Schritt nach Flensburg zu wagen, wo er auch in kürzester Zeit dann auch zum Nationalspieler gereift ist und dann sogar jetzt die deutsche Mannschaft aufs Feld führt. Ganz großes Kompliment, finde ich überragend seine Entwicklung. Aber auch auf anderen Positionen, und da seid ihr ja mit den Rhein-Neckar-Löwen sehr, sehr gut vertreten, ist ne, das Doppel-K, hätte ich jetzt fast gesagt. Knorr-Köster ist natürlich mit Juri jemand dabei, der genau diesen Weg eingehen kann. Hat er jetzt auch schon in der Vorbereitung gezeigt gegen Island und wird da seinen Weg auf jeden Fall gehen. Und ja, mit Julian Köster haben wir jemanden, der sich schon beim letzten Weltmeisterschaft, Europameisterschaft in dem Fall, in den Vordergrund gespielt hat, dass man mit ihm rechnen kann. Und seine erste Saison beim VfL Gummersbach in der ersten Liga hat wirklich dazu geführt, dass er noch mehr Erfahrung bekommen hat und wird jetzt der deutschen Mannschaft extrem helfen können.
Ja, es ist tatsächlich, du hast es gerade kurz mal angeschnitten, wir sind ja bei den Löwen, müssen wir ja ehrlich sein, auch ja ein wenig überrascht. Wir freuen uns natürlich über die tolle Saison, die unsere Jungs bisher spielen, aber das war jetzt auch so nicht, das hat man jetzt so nicht kommen sehen, glaube ich. Vor allen Dingen waren bei der letzten EM keine Löwenspieler im Kader, soweit ich das noch überblicke. Ich glaube, ich vergesse auch keinen. Und jetzt haben die Rhein-Neckar-Löwen die meisten Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft. Ist das für dich eine Entwicklung, die auch überraschend kommt?
Naja, überraschend nicht, sondern eher ein Zustand, der dazu führt, sowohl das Lob an den Verein zu geben, auch als das Lob an die Spieler, die sich ja immer wieder belohnen, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, vom Bundestrainer auf dem Schirm zu sein. Aber natürlich liegt es daran, wie erfolgreich spielt man im Verein, mit welcher Laune, mit welcher Performance-Stärke kommt man aus seinem Alltagsgeschäft auf den Bildschirm, auf den Plattformen, wo Alfred Gislason dann nominieren kann. Und natürlich sind die Positionen auch wichtige. Für mich ist das Kreisläuferspiel extrem wichtig. Von daher ist die Achse mit Kohlbacher natürlich hervorragend, dass die beiden eingespielt sind. Und dass wir mit Johnny auf der Außenposition jemanden haben, der, mit dem ich selber schon die Flügelzange spielen durfte in der Nationalmannschaft, sieht man ja die Erfahrungswerte, die jemand mitbringt, wenn man einfach konstant seine Leistungen bringt und sich der Bundestrainer auf dieser Position keinerlei Gedanken machen muss. Da nehme ich mal beide Positionen mit. Sowohl links außen als auch rechts draußen können wir in der deutschen Handballnationalmannschaft einfach beruhigt den Stiefel runterspielen. Und mit Joel Bierlehm ist natürlich jetzt ein neuer Torwart an der Seite von Andi, wo wir auch überrascht waren, dass diese Konstellation stattfindet. Aber auch da hat der Verein meines Erachtens den ausschlaggebenden Punkt bei Alfred gemacht, die Situation im Verein, jemanden mit ins Team zu holen, der von seiner Vereinsseite, von seinem Alltag aus positiv gestimmt ist und mit einem Rückenwind zur Nationalmannschaft kommt.
Absolut. Ich glaube, dass Till Klimke wahrscheinlich von den reinen Leistungen in der Nationalmannschaft vielleicht die Nase ein bisschen vorne hatte, aber der hat dieses Jahr einfach mit der HSG Wetzlar auch nicht so eine gute Saison vor der Brust momentan. Das ist schon so. Ich möchte ganz kurz mit dir über Johnny sprechen. Ich glaube, es ist ja Fakt gewesen, dass Patrick Krötzky eigentlich raus war aus der Nationalmannschaft. Da war dann auf einmal Tobi Reichmann, da war dann Timo Kastening, das waren zwei, die waren auf dieser Position eigentlich gesetzt. Jetzt feiert er ein großes Comeback. In Mannheim war er das erste Mal wieder mit dabei, etatmäßig, jetzt bei der WM. Das ist auch für ihn persönlich wahrscheinlich ein richtig großes Ding. Wie siehst du das?
Ob es ein großes Ding für ihn ist, weiß ich gar nicht. Ich bin mir einfach sicher, dass er auch da eine Entwicklung für sich selber eingenommen hat. Da gab es ja auch das ein oder andere Interview, wo er selbst von sich gesagt hat, man macht ja auch durch mehr Spiele, durch mehr Erfahrung nochmal so ein Wechsel mit, so ein Aufstieg für sich selber persönlich. Und den kriegt er gerade mit Belohnung der Nationalmannschaft zusammen. Von daher ist das, glaube ich, also für mich war es keine Überraschung, ihn damit ins Boot zu holen. Ich finde eher, dass das ein Weitblick oder eine, wie soll ich sagen, diese Entwicklungsschritte hilfreich sind, sowohl für Johnny als auch für den Bundestrainer zu sehen, hey, da hat sich jemand auch konstant mit Leistungen immer wieder auf dem Schirm zu haben. Und natürlich durch die Verletzung von Timo Kastening kann das jetzt vielleicht eine Konstellation sein, wo er dann vielleicht Glück hatte, dass er da wieder mit drauf springt. Allerdings ist das nun mal im Sport so, da gibt es ja verschiedenste Szenarien, warum man wann am richtigen Ort, zu welchem Zeitpunkt das richtige Tor macht. Deswegen freue ich mich für Johnny einfach, dass er da dabei ist. Nur mich hat gestern eine Nachricht oder eine Überschrift tatsächlich gewundert. Es ist das Amt des Kabinen-DJs noch nicht vergeben worden. Das war doch Johnny in Perfektion zu meiner Zeit. Deswegen plädiere ich dafür, genau diese Musik von ihm jetzt wieder spielen zu wollen. Es sei denn, er hat sich da auch entwickelt und trifft nicht mehr so den ganzen guten Ton. Da bin ich gespannt, was rauskommt.
Du meinst, er hätte sich eventuell auf dieser Ebene dann zum Negativen entwickelt. Also der Musikgeschmack ändert sich ja mit dem Alter vielleicht.
So, deswegen. Aber ich frage mich, warum diese Frage noch immer im Raum steht der deutschen Handballnationalmannschaft, weil für mich gab es keinen besseren Kabinen-DJ als Patrick Kretzky.
Ja, wir wissen aber wenn du schon nicht weißt, wer war denn zuletzt Kabinen-DJ? Das ist ja nun auch ein Amt, das kann man ja auch, das ist ja fast so wichtig wie das Kapitänsamt.
So, ich weiß allerdings auch nicht, wer da zuletzt Kabinen-DJ war, weil es hat ja jeder seine eigene, Musik gehört, nachdem man ja Corona-bedingt Einzelzimmer hatte. Wobei in der Kabine waren sie dann schon wieder zusammen und mussten sich einstimmen. Wer weiß, was da für Kopfhörer auf waren und jeder seine eigene Musik gebraucht hat. Aber Kabinen-DJ muss ganz schnell geklärt werden, was da, dass da gute Stimmung herrscht.
Das müsste man auf jeden Fall mal rausfinden, wer aktueller Kabinen-DJ ist. Weil ich habe das im Kopf, dass Johnny da auch, wurde auch in den Medien oft berichtet, dass er da eigentlich einen ganz, ganz guten Job macht. Ja. Wie ist es denn für dich jetzt so, diese Sportart, die wir ja nun mal alle wirklich über alle Maßen lieben, jetzt dann von der Seite zu betrachten? Es gab ja auch das ein oder andere Comeback im hohen Alter, wenn man das mal so sagen kann. Natürlich auch Corona-bedingt. Juckt es dich auch noch manchmal in den Fingern zu sagen, wenn der THW anruft?
Nein, überhaupt gar nicht. Und da bin ich auch ziemlich froh drum, weil das zeigt mir, dass dieses Puzzle, von dem ich immer so schön spreche, gelegt war und gelegt ist. Es hatte wirklich, auch wenn hättest du mich damals nach 2018 Karriereende gefragt, das war überhaupt nicht der Fall. Und ich betitel das jetzt mal als ein gutes Zeichen, weil dann weiß man, dass man mit sich im Reinen ist, dass man nichts verpasst hat, dass man die bewusste Entscheidung selber getroffen hat. Wann ist Schluss und wann hört man auf? Und du hattest vorhin schon angesprochen, Champions League Finale zum Abschluss zu spielen mit einer Mannschaft, die kein Pfifferling wahrscheinlich gesetzt hätte, dass diese Mannschaft mal im Champions League Finale steht, geschweige denn im Final Four. Von daher alles richtig gemacht und es kribbelt nicht. Tatsächlich, sondern ich gebe es jetzt viel mehr an die Kinder und Jugendlichen weiter, die ich sowohl im Verband als auch bei meiner Gemeinnützigkeit im Handballcampus mit Kindern oder auch in dem ein oder anderen Camp weitergebe. Von daher, die Begeisterung ist noch immer da, die ist auch ungebrochen, unbändig, aber selbst den Ball aufs Tor zu werfen, da müsste ich es genauso machen, wie ich es vorher auch gemacht habe. Von daher,
Das ist dann der Anspruch an dich.
Ja, manchmal ganz gut, weil ich komme nicht mehr so richtig zum Training, aber, aber der Anspruch ist sehr, sehr hoch.
Aber was waren die Dinge, die du als erstes quasi lernen musstest, weil du springst ja auf einmal in ein ganz anderes Metier. Du bist auf einmal dann in der Fernsehwelt, musst auf ganz andere Dinge achten, bildest ja normalerweise, da gehen an dieser Stelle auch nochmal gute Besserungswünsche an Alexander Bommes raus, wirklich auch ein perfektes, symbiotisches Team mit Alex Bommes, der ja selber auch sehr erfolgreich Handball gespielt hat. Wo musstest du dich am meisten umstellen? Was musstest du am ehesten lernen?
Als du die Frage begonnen hast, habe ich eigentlich direkt mit dem Kopf geschüttelt. Weil okay. Ich hatte, glaube ich, schon während meiner Zeit als Spieler so viele Quergedanken. Ich hatte immer meinen Ablauf, auch auf Auswärtsfahrten entweder gewisse Bücher zu lesen oder gewisse Dinge zu lernen, aber auch den E-Mail-Kontakt mit Fans zu halten. Also ich war eigentlich schon immer auch derjenige, der schon wusste, ich werde diesem Handballsport sehr nahe bleiben. Ich werde diese Partnerschaft, diese Offenheit im VIP-Raum durch die Reihen zu gehen, an Tischen zu klopfen, das habe ich nun mal von Haus aus mitbekommen von meinen Eltern, die mir das vorgelebt haben, weil sie selbst im Verein tätig waren. Was ich damit sagen will, ist, ich hatte immer den Bezug, offen gegenüber Menschen zu sein. Und wenn du das hast und wenn du diese Fähigkeit besitzt, kommunizieren zu können oder auch mal Ideen kreativ anzugehen und was umsetzen zu wollen. Ich war ja schon immer auch jemand, der gesagt hat, ja komm, machen wir. Ganz schlecht im Nein sagen. Das führt natürlich auch dazu, dass man viele Projekte auf einmal hat. Aber trotzdem, lieber habe ich 20 Projekte angefangen und 15 davon umgesetzt, als die 5, auf die ich mich konzentriert hätte, nicht zu Ende gebracht. Also da kann man das auch sehen, wie man möchte, aber ich finde, man kann auch diese Begeisterung und diesen Wille, was umsetzen oder was anpacken zu wollen, umsetzen. Und das versuche ich in meinen Tätigkeiten, ob das hier beim Handballverband ist oder als Gemeinnützigkeit den Handballcampus München aufzubauen, versuche ich das auf jeden Fall immer weiter zu tweeten.
Nee, meine Frage zielte darauf ab, dass ich mich auch mal mit einem anderen Experten, ehemaliger Spieler, jetzt Experte unterhalten habe und der gesagt hat, das ist einfach alles irgendwie so eine neue Welt. Man muss sich auf einmal an Zeiten halten. Man hat einen Regisseur im Ohr. Es ist irgendwie alles ein bisschen durchgetakteter, als man das halt kennt ansonsten.
Ja, das gebe ich dem recht. Du kannst den Namen ruhig aussprechen. Oder wolltest du Sven Sören Christoffersen jetzt hier nicht ansprechen?
War nicht nur er, lustigerweise. Das ist so ein Ding, das merken die alle relativ schnell. Das war auch Stefan Kretschmer, der das mal angemerkt hatte, als er seine Talkshow bei Sky hatte, wo er gesagt hat, auf einmal habe ich da einen im Ohr, der mir sagt, du hast jetzt noch 3 Minuten dafür, jetzt machen wir Werbung. Und das war irgendwie, das ist wohl immer erstmal was, worauf was man sich einstellen
muss. Aber das Gute ist ja, dass das dem Moderator aufs Ohr meistens gesprochen wird und ich als Experte da wenig mit zu tun habe. Aber das kommt dann schon mal vor, nimm das Mikro höher, man hört dich nicht und solche Geschichten. Aber da hatte ich, und da bin ich ja auch froh drum, durch die Zeit als Spieler ja auch das ein oder andere Interview schon vor der Kamera, dass das halt mir auch dann gelegen hat und ich aber auch mich da in dem Fall nicht verstellt habe als Experte, sondern einfach meine Meinung offenkundig sagen konnte und auch das Zusammenspiel mit dem Moderator natürlich das Entscheidende ist. Und ich freue mich jetzt, dass es eine Moderatorin ist, die mit der ich schon zusammen 2 Spiele in der Bundesliga habe machen dürfen. Stefanie Müller-Spürer ist da an meiner Seite und bin gespannt, wie es wird. Unsere erste WM gemeinsam. Aber du hast vorhin schon richtig gesagt, es gilt natürlich auch die Grüße nach Hamburg auszurichten, denn dass Alex da wieder zurückkommt vor die Kamera, ist natürlich auch uns allen viel wert.
Absolut, da schicken wir gute Besserungen hin. Ich war nicht ganz untätig. Wir können ja kurz mal auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten gerade ein bisschen Internetschwierigkeiten, also speziell ich hier im tiefsten Weingarten. Also ich wohne ja wirklich sehr weit außerhalb. Wir mussten die Aufnahme einmal neu starten und ich habe in der Zeit rausgefunden, wer neuer Kabinen-DJ ist.
Wahnsinn.
Ja, Simon Ernst ist aktueller Kabinen-DJ in der Kabine.
Okay, hat er sich das Amt nicht entnehmen lassen? Wahrscheinlich war er das letztes Jahr auch schon. Oder Johnny hat sich nicht aufdrängen wollen. Oder der Geschmack ist halt dann einfach auch schon veraltet. Aber davon gehe ich nicht aus.
Ich schreibe mal kurz, wie ist denn die Musik so? Wir kriegen direkt mal ein Feedback dann dazu. Wie ist denn die Musik so? So, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Also Simon Ernst hatte ich jetzt auch nicht auf der Liste. Es gibt ja so ein paar, wo man das auch weiß. Ich meine, dass Timo Kastening auch immer groß mit dabei war. Der kann natürlich jetzt dann auch gerade nicht. Wobei Timo Kastenings Musikgeschmack aus dem Auto kenne ich. Deswegen weiß ich nicht, ob das, ob der so gut dafür ist. Der ist nämlich auch, wobei der Schlimmste wäre Tobi Reichmann. Tobi Reichmann hört ja wirklich durchgehend in seinem Auto Ballermann-Songs.
Ja, okay, zur richtigen Zeit wäre das auch wichtig. Es bleibt dabei, jeder braucht seinen Song, um in einen guten Zustand zu kommen. Und da sind wir ja auch schon wieder so ein bisschen in dieser Spielvorbereitung, was ich ja auch als großartiges Thema nach meiner Karriere tatsächlich auch versuche, in Vorträgen und Speaker-Tätigkeiten mit einzubauen, der gute Zustand. Und da ist es einfach komplett individuell. Deswegen hatten wir in Norden zum Beispiel einen DJ, der hat von jedem sein Lieblingslied abgefragt. Und als das dann kam, dann war dann für denjenigen dann immer so ein bisschen die Bühne frei, um sich entweder auszutanzen, auszusingen und in einen guten Zustand zu kommen. Weiß nicht, wie Simon Ernst das angeht.
Das versuche ich gleich mal, weiterhin mal rauszufinden. Also es ist ja, Handball ist mit Mallorca oder Ballermann-Musik, das ist schon eine Nähe, die ist ja auch einfach da. Das wird ja auch immer mal wieder von einigen Medien kritisiert, wobei ich da nicht finde, dass da was zu kritisieren gibt. Wenn die Fans das geil finden, wenn die Spieler das geil finden, dann haben wir doch alle unseren Spaß damit. Ich bin mal gespannt, ob da gleich nochmal ein Feedback kommt, welche Musik Simon Ernst in der Kabine so auflegt. Kommen wir zum Sportlichen ein bisschen. Es geht jetzt dann am Freitag, wir erscheinen am 11. Januar, geht's gegen die Kataris. Dass die natürlich nicht das kleine Land sind, das kleine Handballland sind, das wissen wir spätestens seit 2015. Warum sollte man die Kataris deiner Meinung nach nicht unterschätzen?
Ja, weil sie unberechenbar in einer Form sind, gewisse Spielernationalitäten von anderen Nationen, anderen Ländern zusammenbringen. Von daher gibt es halt den Individualist eines Serben oder den Individualist eines Ägypters. Und diese Mischung macht es einfach ja in einer gewissen Form unberechenbarer. Wichtig ist, dass die Mannschaft, die deutsche Mannschaft, auf sich schaut, um auch gut ins Turnier zu kommen. Von daher kann man sich auf Rückraumwürfe einstellen, auf eine aggressive Abwehr, die von den Kataris gespielt wird. Und da gilt es, ruhig zu bleiben und seinen Stiefel, den man jetzt wirklich erarbeitet hat. Alfred Gislason hat in den Vorbereitungsspielen gegen Island ja gesagt, wir sind ein großes Stück, große Schritte weitergekommen in diesen beiden Testspielen, dass es da gilt, weiterzumachen.
Man hat ja in diesen beiden Testspielen gegen Island schon eine direkte Weiterentwicklung gesehen, innerhalb von 24 Stunden nahezu, weil Deutschland im ersten Spiel lange geführt hat, dann den Faden verloren hat so ein bisschen. Alfred hat auch, muss man fairerweise sagen, ja auch ein bisschen rumprobiert. Im zweiten Spiel war dann aber der Fokus voll da. Wie bewertest du diese beiden Spiele gegen Island?
Ganz klar ist, dass man im ersten Spiel gesehen hat, oder dass sich für mich die Fragestellung gezeigt hat, auch aus Trainersicht, gebe ich jetzt der zweiten Reihe die Möglichkeit, sich auch in einem Testspiel einzuspielen, was unglaublich schwer ist, wenn man weiß, welchen Druck man als Bundestrainer hat. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, Alfred Gislason, wann kommen seine nächsten Turniere, wann kommen seine Ergebnisse. Und da hat er im zweiten Spiel darauf reagiert, weil im ersten Spiel ist es dann, wollte er wieder zurückwechseln, wollte die letzten 5 Minuten retten, um noch das Ergebnis zu einem Sieg umzugestalten. Und im zweiten Spiel hat man deutlich gesehen, dass er bei seiner, ich sage jetzt mal, Stammformation oder bei seinen 8, 9 Spielern, mit denen er ein gutes Gefühl hat aktuell, dann durchspielen wollte, um auch das Ergebnis, um die Motivation hochzuhalten, dass man mit einem guten Gefühl reingeht. Nur das ist nun mal immer ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es gibt ja den 14., 15. Spieler, 16. Spieler, den du im Turnier und vielleicht sogar gegen Katar jetzt auch schon wieder brauchst, dass er funktioniert. Daher glaube ich, dass da jeder hellwach sein darf und muss. Und das gehört nun mal zu einer WM und zu einem WM-Auftakt gegen Katar auch dazu, dass es dann dazu kommt, dass egal wann ich in welcher Minute auf die Platte für Deutschland reinkomme, dann mein Bestes gebe. Und wichtig ist mir so ein bisschen mehr die Rollenverteilung, dass jeder um seine Rolle weiß. Und das liegt nun mal an dem Trainerteam, jedem Spieler dann auch zu sagen, für welche Spielszene, für welche Spielzüge bist du der Richtige? In welcher Situation brauchen wir dich? Aber da mache ich mir bei den Videoanalysen, die Alfred da hat, keine Gedanken. Hoffe nur, dass die Spieler auch das akzeptieren und dann für Deutschland eben als Mannschaft auftreten, um die Rolle auch anzunehmen.
Alfred Gislason hast du ja gerade auch angedeutet. Klar ist dann gewisser Druck auch da. Man muss natürlich aber auch ihm zugutehalten, dass er auch nicht wirklich große Möglichkeit hatte, bisher riesig zu performen. Also wenn wir nur an die letzte EM denken oder an die WM in Ägypten, also das ist ja alles andere als normal. Es ist jetzt das erste Turnier, glaube ich, wo Alfred Gislason auch wirklich an dem gemessen werden kann, überhaupt, was er mit der Nationalmannschaft vorhat. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Also ich finde schon, er ist der Bundestrainer, der natürlich den allerschwersten Start überhaupt hatte.
Das ist absolut richtig und das weiß er auch und nur wissen das natürlich manchmal nicht diejenigen, die da vielleicht sich eine andere Frage stellen. Ich war in der Lage, 8 Jahre unter ihm zu trainieren und von ihm zu lernen und habe auch da noch einen innigen Austausch oder einen tiefen Austausch, um einfach auf eine andere Ebene mit ihm sprechen zu können. Und er sagt, es ist auch völlig egal, was da geschrieben wird. Ich möchte mich mit der Mannschaft, mit dem Spielermaterial zusammentun, um das Beste für Deutschland rauszuholen. Und da sind wir alle Handballer durch und durch und er, ja, im allerextremsten Fall, dass er sich um das Sportliche bemühen möchte und egal, welche Randgeschichten da zuletzt geschrieben wurden, für ihn geht es darum, Deutschland mit dieser Mannschaft erfolgreich zu vertreten und da hat er, glaube ich, den besten Draht zu.
So ein kleines bisschen ist er ja auch ein bisschen selbstverantwortlich dafür, was so geschrieben wird. Ich habe jetzt gerade mal so eine Schlagzeile offen gemacht. Das war eine Schlagzeile von Samstagabend. Gislason kritisiert Knorr, er macht unglaublich teure Fehler. Und dann darunter, also das war noch die Schlagzeile, die nach dem Interview noch die humanste war. Andere boulevardeskere Medien sind da nochmal härter ins Gericht gegangen. Dann kommt ein zweites Spiel, in dem Juri Knorr komplett überragend performt. Du kennst Alfred. Weiß er, was er auch auf Juri in dem Fall für einen Impact hat, dass er ihn vielleicht ein bisschen pieksen muss?
Den hat er mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal ausgetestet. Daher bin ich mir sicher, was er da tut. Und wichtig nochmal zu wissen, das ist ja eine Ehrlichkeit, die da drin steckt. Diese teuren Fehler, von denen er gesprochen hat in dem Interview, die sind ja richtig. Also aus Spielersicht, klar, ich mag Juris Spielweise. Er hat auch am ehesten das Spielverständnis für das Spielsystem Alfred Gislason, das ja sehr spanisch auch angehaucht ist, den Auftakt als Spielmacher zu haben, auch frei zu sein, mit dem Kreisläufer zu spielen, mal ein Rückhandanspiel, was dann halt in dem einen oder anderen Fall oder zur gewissen Spielminute vielleicht unglücklich und teuer sein kann, aber das ist nun mal seine Spielweise. Von daher weiß Alfred ganz genau, was er von Juri hat und warum er ihn denn da aufstellt. Ich finde, wichtig ist, dass der Spieler an sich das gut einschätzen kann und dass er damit arbeiten kann, das verarbeiten kann. Und die Reaktion im zweiten Spiel hat man ja gesehen, dass das zu explosionsartigen Leistungen führen kann. Nichtsdestotrotz sieht Alfred in so einem Spiel, wo er genial gespielt hat, trotzdem wieder den einen oder anderen technischen Fehler. Und das ist halt dieses am Rande der Perfektion arbeiten zu wollen. Und da wird ein junger Spieler wie Juri Knorr auch noch dran arbeiten können, dass er mit jedem Spiel dazulernt. Und deswegen verspreche ich mir von ihm eine wirklich große, große WM.
Es sieht natürlich nach außen immer erstmal krass aus, wenn Alfred Gislason den Jüngsten im Kader sich dann quasi im Interview mal so zur Brust nimmt. Aber ich habe wirklich auch kurz gedacht, so, ist das clever, kurz vor der WM nach dem ersten Testspiel den Jüngsten so ranzunehmen in der Öffentlichkeit und sehe aber dann das Ergebnis am Tag danach und denke mir dann so, ja, okay, offensichtlich war das der richtige Pieks zum richtigen Zeitpunkt.
Ich würde trotzdem noch natürlich einmal unterbrechen wollen, weil ich finde, das Thema Jüngste passt da an der Stelle nicht, weil er hat das Talent, er ist der Spieler, da gibt es nicht jung, alt, siehe Patrick Krützki. Also ich würde wirklich bei dem Typen Spielmacher, Handball, Nationalmannschaft für Alfred Gislason ist er der richtige Mann, der da von Beginn an auf der Platte steht und dann hat er einfach diesen Anspruch. Und wenn man diesen Anspruch an sich selbst hat, dann ist man nicht jung, das ist man nicht alt, da ist man einfach Profi und will das umsetzen, will besser werden. Und das kann ich eben nur zurufen, Juri, dass er daran arbeitet. Und das wird er machen, weil er ist ja gewillt. Als Profi bist du ja gewillt, jeden Tag besser werden zu wollen. Und da hilft dir so eine Bühne wie eine Weltmeisterschaft oder so eine Nationalmannschaft mit so vielen hervorragenden Spielkollegen dazu, sich weiterzuentwickeln und besser werden zu können.
Das war ihm ja auch absolut bewusst. Juri Knorr war quasi jetzt dein Vorgänger. Wir hatten Juri Knorr in der letzten Folge, in Folge 67 vom Löwenfunk, wo wir natürlich auch das Thema angerissen haben. Er hat dann gesagt, wenn ich dabei bin bei der WM, dann könnt ihr euch ja denken, dass ich alle Dinge, die dafür nötig sind, erfülle. Also es ging ja wieder um diese Impfthematik. Und es war ihm ja durchaus bewusst, dass er jetzt nicht nochmal absagen möchte, nicht nochmal absagen will und deswegen auch bereit ist, da über ja seinen eigenen Schatten zu springen, seine medizinischen Ansichten zu springen. Es ist ja bei Juri nie so diese Schwurbler-Thematik gewesen, sondern er hat ja wirklich immer alles ganz klar medizinisch für ihn so belegt, wie er es gemacht hat. Inwiefern siehst du seine Einstellung da? Also wie wichtig ist es, dass er sich auch für den deutschen Handball dazu entschlossen hat, zu sagen, ich bin da mit dabei? Weil ich glaube, er ist dieser Mittelmann, den wir alle Jahre lang gesucht haben.
Ja, ich sehe das jetzt ein bisschen abgesehen von der Thematik, die dazu führt, dass man da so ein Thema draus macht. Da habe ich auch keine Bewandtnis. Das ist eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich selber trifft. Klar ist aber, dass wir die besten Spieler für Deutschland ja sehen möchten und dazu gehört er ja eindeutig. Von daher habe ich da freue ich mich einfach, dass er da bei der WM für Deutschland aufläuft.
Generell dieses Thema mit den Absagen, das können wir natürlich hier nicht komplett ausschweigen, ist ja auch klar, weil du bist ja einer dieser Spieler, der für den es wahrscheinlich das Größte war, für Deutschland zu spielen, für Deutschland Titel zu holen, der auch den Wert der Nationalmannschaft jetzt auch nach der Karriere noch gut einschätzt. Wie siehst du dieses Thema gerade? Ist es auch ein bisschen zu hoch gekocht oder was denkst du dazu?
Hochkochen können wir alle nicht beeinflussen. Ich für meinen Teil freue mich, habe mich immer gefreut, eine Einladung im Postfach, im Briefkasten zu haben. Von daher habe ich bei dem Thema auch mit Alfred darüber gesprochen. Das wurde auch aus einem Zeitungsinterview versucht, auch ein Thema draus zu machen, ist ja auch berechtigt, dass man da sich Themen vor der EM sucht, um darauf aufmerksam zu machen. Nur ich bin auch da wieder als Spieler. Das sind Energieverluste, wenn ich mich jetzt selber damit beschäftigen sollte, um mit dir die Antwort auf diese Frage zu geben. Weil es sind Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und von daher bin ich eher so der positiv denkende, der optimistische Typ, der auch versucht, die Spieler, die jetzt dabei sind, einfach zu analysieren, so das Zwischenmenschliche zu sehen, warum sind die dabei, was haben die eigentlich für Charaktere, was haben wir eigentlich für Charaktere für Deutschland auf der Platte, dass ich sage, das macht Spaß, sich mit denen zu auseinanderzusetzen, auch wenn, und natürlich ist ja Fabian Wiethe angesprochen, ein genialer Spieler ist, den ich selber als MVP 2019 meines Erachtens, so herausragend dargestellt habe. Aber nur nochmal, das sind individuelle Entscheidungen und ich mache mir viel mehr Gedanken über einen Flow, wie kommen wir positiv in so ein Turnier rein, und da gehört es den absoluten Fokus auf diese Spiele zu richten, die jetzt da sind.
Es ist mit Sicherheit auch ein Thema, dass halt einfach dass ein großes Turnier jedes Jahr stattfindet. Ich meine, das ist schön für den Handballsport, da haben wir es gerade drüber gehabt. Jeden Januar wissen die Leute wissen, im Dezember ist Darts, im Januar ist Handball. Das ist ja schon so ein Kalender, den sich der normale deutsche Fernsehzuschauer so ein bisschen zurechtlegt. Aber es ist halt einfach jedes Jahr so. Und bei Fabi Wiethe muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich ihn, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen kann. Fabi Wiethe ist leider ein sehr verletzungsgeplagter Spieler. Der weiß auch ganz genau, mit höherer Belastung steigt für ihn auch wieder die Gefahr, sich zu verletzen. Eventuell stehen die Füchse jetzt vor ihrem ersten Meistertitel. Das ist zumindest, sind sie am nächsten dran, als das in den letzten Jahren der Fall war. Vielleicht will er dieses Risiko einfach jetzt mal nicht eingehen. Also ich finde, das ist menschlich ein bisschen nachvollziehbar.
Möchtest du da von mir eine Antwort?
Ich weiß es nicht. Ich verstehe dich ja. Es ist ja auch immer, du warst selber Spieler, du kennst die Belastung, du weißt, wie es läuft. Ich bin aber auch immer ein bisschen zwiegespalten. Jetzt war es auch wieder Andy Wolf, der natürlich sagt, der da in diese Kerbe auch nochmal reinhaut und im Endeffekt sagt, naja, ich möchte ja, dass die Besten für Deutschland mit mir da zusammen auf der Platte stehen. Ich verstehe auch den Spruch, den er dann macht, dass er sagt, ich will aber auch nicht mit jemandem mitfahren, der eigentlich da nur mit halbem Herzen spielt irgendwie. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Aber ne, es ist für mich ein Thema, ja, weil ich das auch nicht anders kenne. Ich bin halt auch, meine ersten Handballer-Dinge waren diese 2007er Mannschaft mit dir, mit Pommes, mit all diesen Leuten, die niemals abgesagt hätten. Und jetzt ist es eine andere Zeit.
Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Können wir irgendwie einen Deckel drauf machen?
Ja,
weil
besser ist es.
wir reden uns da vielleicht in einen Strudel, den wir so ja nicht aufbrechen können.
Genau, also der positive Punkt war, fand ich, wir haben das bei der letzten EM gemerkt, auch wenn wir natürlich da sportlich unter ferner Liefen waren, nach den ganzen Ausfällen, aber auch da haben wir immer wieder Leute nachgeholt, die dann auf einmal richtig gute Turniere gespielt haben und das ist, glaube ich, wirklich das, wo wir positiv denken können. Ich denke, dass wir jetzt, Island war für mich einer der Top-Favoriten auf den Titel und wir haben eins der beiden Spiele gewonnen, also gehe ich davon aus, dass wir mit einer guten Mannschaft in die WM gehen.
Ja. Das können wir auf jeden Fall so sagen, auch wenn der Sieg gegen Island mit Palmason und Magnusson natürlich nochmal zwei arrivierte Kräfte bei Island gefehlt haben. Nichtsdestotrotz fokussieren wir uns auf die Mannschaft, die für Deutschland an den Start geht und dazu verhilft uns eine Vorrundengruppe, die für den Turnierverlauf unglaublich wichtig ist, weiter nach vorne zu kommen.
Das denke ich auch. Dann bin ich mal gespannt, was ist denn so erreichbar für die deutsche Handballnationalmannschaft? Also ich will jetzt von dir keinen Platz hören, wobei wir können ja mal tippen, aber was denkst du, wie weit kann es gehen?
Naja, die Hauptrunde ist das große Ziel. Ich habe auch das schon mal in einem Interview gesagt und da war ich im Nachgang, als ich das Interview nochmal gegengelesen habe, überrascht über die Antwort, die ich so gut fand. Ja, weil sie es gut gelesen hat. Sehr auch wenn geil. Ich sie nicht mehr eins zu eins zusammenkriege. Aber es bleibt ja dabei, sich den Arsch aufzureißen, den Nation, also der Nation zu Hause vor den Fernsehern zu zeigen, wir sind die Handballer, die sich Respekt gegenüber zollen, die sie Qualität auf dem Platz, die aggressiv miteinander ins Gericht geht, die alles gibt, die Entschlossenheit zeigt und dann kann ich mir in den Spiegel gucken und nach jedem Spiel sagen, ja, ich habe alles gegeben und was da am Ende auf der Anzeigetafel ist, ja, da kommt ja automatisch ein gutes Ergebnis bei raus oder auch ein gutes Turnier, ein gutes Gefühl, was wir zu Hause und auch der Handballkenner sieht, wenn wir da eine Mannschaft haben, die eben nicht zögerlich ist, die nicht zurückhaltend ist, die technische Fehler am laufenden Band produziert, die auch keine Entwicklung hat. Wenn wir das alles haben, wenn wir da alle einen Haken dran machen können, dann sagen wir doch alle, es war ein geiles und war ein gutes Turnier und wir können auf diese EM 2024 im eigenen Land aufbauen, weil da ist so für mich das Ziel, wieder unter die Weltspitze ranzukommen. Weil wir sind uns doch einig, dass Spanien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Island, die haben einfach eine andere, ja, wie soll ich das sagen, so eine andere, ein anderes Level, einen anderen Standard. Okay. Aufgrund ihrer Mentalität, aufgrund ihres Spielsystems. Aber da möchte Deutschland wieder hinkommen und dafür braucht es diese Tugenden, die wir immer wieder geil finden, im Januar allen zu zeigen, ey, die Handballer, boah, Hammer, das sind geile Jungs.
Das glaube ich auch, dass das so kommen wird. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Da sollte man sich auch nicht auf einzelne Ziele festlegen. Ich meine, klar, Halbfinale ist immer so dieses, das wird ja immer reingeschmissen. Halbfinale muss schon irgendwie sein. Aber das sehe ich auch gar nicht so. Ich finde auch, ja, ist es auch. Ist völliger Quatsch. Das sehe ich ganz genauso wie du. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Sehe das relativ ergebnisoffen. Nur klar ist natürlich dieser große Brocken am Horizont, Heim-EM 2024, das ist ja das, was wir ja auch mit den Fußballern so ein bisschen gemein haben, dass man sich große Sorgen macht, wie wird man bei diesem Heim Event performen. Aber ich glaube oder sehe uns da auf einem sehr, sehr guten Weg, weil da auch wirklich viele gute junge Leute nachgekommen sind.
Lass das Sorgen weg in deiner Frage und nenn es als Chance und als Ziel, dann haben wir da einen positiven Weg dorthin. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir dieses Heim-EM-Turnier wieder auf die ganze Nation überstülpen können und das wird ein Riesenhype. Ich kann das deswegen so sagen, weil ich bin einer der Botschafter für den Standort hier in München und von daher wird es an der Basis genau dazu führen, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, zu entfachen, die Sportart wirklich in die Bücher reinzuschreiben, in die Kinderzimmer reinzubringen und vor allem die Vereine wieder dazu animieren, unsere Sportart vorzuleben.
München war ja 2019 auch ein absolut geiler Standort. Da war die Stimmung gut, da waren auch immer wieder schöne Gäste in der Halle. Jetzt, ich sage jetzt vielleicht mal was Unpopuläres. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass diese neue Halle nicht fertig wird. Ich bin ja ein Riesenfan von der Olympiahalle. Vielleicht vierteilst du mich jetzt auch, weil es für München natürlich ein schönes Ding gewesen wäre, diese neue Halle da. Aber ich bin ein Riesenfan von der Olympiahalle. Ich finde die total geil.
Ja, warum hast du den Namen dieser Halle nicht genannt, weil dann würdest du ja dir Freunde machen zu Hause bei euch.
Das stimmt. SAP Garden. Genau. Die wird auch wohl ganz schön, denke ich. Also ich habe ja auch so 3D-Animationen gesehen und so, aber ich wollte herausstellen, dass die Olympiahalle so geil ist.
Aber ich bin tatsächlich bei dir. Auch wenn das natürlich alle gefreut hätte, das erste Event in dieser Halle ein Handballturnier sein zu können. Du kannst in der Olympiahalle von allen Plätzen und wirklich von allen Plätzen jeden Fan auch wirklich sehen. Du siehst natürlich das Spielfeld, das Spielgeschehen drumherum. Du hast einen super Umlauf, wo du immer mal wieder reinstürmen kannst. Also diese Halle, Olympiahalle, ich liebe sie auch tatsächlich und wir werden da auch wieder zusammen mit dem Bayerischen Handballverband und der Stadt München und dem Olympiapark natürlich ein richtig cooles Event auf die Beine stellen. Deswegen, wir haben zwei Gruppen sogar in der Zeit und sechs Eventtage. Also das wird auf jeden Fall ein cooler Standort werden 2024.
Ja, dieser Umlauf ist für mich ja so kultig, weil der ist gepflastert. Das ist eine Halle und der Umlauf, wo die Fanshops und wo es was zu essen gibt, ist gepflastert, als wäre es ein Marktplatz. Also irgendwie, ich bin wirklich, also da geht mir das Herz auf. Aber übrigens nicht nur bei der Olympiahalle, ich finde diese ganzen alten Hallen geil. Auch die Westfalenhalle in Dortmund, das ist auch so ein Ding. Das sind so Hallen, die muss man, wie ich finde, mit aller Macht erhalten, weil die modernen Betonbunker, damit meine ich auch nicht jede Halle, die haben wir jetzt überall, aber so ein bisschen Geschichte, so ein bisschen Tradition und Charme finde ich immer noch ganz schön in den Hallen. Wann geht's denn für dich los Richtung Polen?
Also ich werde morgen auf dem Weg sein Richtung Polen und habe dann den Audio-Stream bei dem ZDF-Spiel, an den ZDF-Spieltagen, wo ich als ARD-Experte nicht vorm Fernseher bin, werde ich für die Radioleute zur Verfügung stehen und werde dort ja zwischen zwei Radiomoderatoren oder Kommentatoren sitzen und dann auch meinen Senf dazu beitragen. Ist übrigens unglaublich spannend. Du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Der Radioreporter, der braucht so viele Details, der ist immer am Reden, 60 ja. Minuten dem Zuhörer zu Hause das zu erklären, was man normalerweise sieht, das nur aufs Ohr zu bekommen, finde ich unglaublich spannend. Deswegen freue ich mich auch auf diesen Einsatz, wenn quasi wir im Fernsehteam Pause haben. Und somit werde ich auch quasi jedes Spiel der Deutschen dann vor Ort in Polen sein. Und am Sonntag haben wir dann das Serbien-Spiel in der Sportschau. Und somit wechselt sich das dann immer auch für die Hauptrunde ab.
Das finde ich spannend, dass du das machst und dass du da, weil also ich bin ja aufgewachsen mit dieser Sportschau ARD-Konferenz für Fußball allerdings und wollte das dann immer machen, habe früher auch Fußballspiele kommentiert fürs Radio. Es ist wirklich, finde ich cool, dass du das so wahrnimmst, es ist ja wirklich ein brutaler Unterschied zu dem, was du im Fernsehen machst. Das bedeutet aber, dann ist für dich aber kein Tag frei eigentlich, oder? Du hast dann immer was zu tun oder hast du auch mal ein paar Tage frei zwischendurch?
Nee, tatsächlich werde ich komplett dabei bleiben und auch die Tage zwischen den Spielen ist ja für uns dann auch immer die Möglichkeit, nochmal nah an der Mannschaft zu sein, die Pressekonferenzen, die offiziellen mitzumachen oder auch mal für Social Media dann mal einen Zwischenstand der Vorrunde oder der Hauptrunde zu geben. Also ich habe da jetzt einiges zu tun und freue mich da auch drauf, weil wir haben ein wirklich super Handballteam in der ARD jetzt auch mit den ein oder anderen neuen Gesichtern dazu und freue mich, dass wir da die Sportart nach draußen tragen können, sowohl auf sportschau.de als auch natürlich auf den Social-Media-Kanälen.
Wie groß ist so ein Fernsehteam, mit dem jetzt ihr mit der ARD da hinreist?
Naja, es sind ja verschiedene, ich habe ja gerade die Radio- oder Hörfunk angesprochen, ich habe Social Media und Online-Team, das Fernsehteam, also wir haben da schon einige am Start, aber die genaue Zahl kann ich dir jetzt gar nicht nennen. Ich weiß nur, dass alle für die Sportart brennen und immer wieder darauf hinweisen wollen, dass wir hier geilen Sport zeigen können und deswegen wird's eine coole Teamarbeit, das unsere Sportart nach draußen zu tragen.
Und wie stelle ich mir so einen Alltag dann vor? Also ab wie viel Stunden vor Spielbeginn, jetzt bei einem deutschen Tag, bist du dann Standby? Eigentlich den ganzen Tag über? Oder?
Ja, wir haben eine Vorbesprechung. Also immer am Vormittag gilt es, sich genau mit diesen einzelnen Teams, von denen ich gerade gesprochen habe, zusammenzutun. Welche Themen sind aufgeploppt? Was habt ihr noch gehört? Auf was wollen wir am Abend in der Sendung eingehen? Was ist wichtig, nochmal online auszuspielen? Also es gibt am Vormittag einen Slot, wo man sich gedanklich damit beschäftigt. Dann wird man natürlich auch im Moderatorenteam oder im Flash-Interviewer-Team zusammensitzen und sagen, hey, wen nehmen wir uns als Gast mit rein? Wie ist der Ablauf strukturiert? Wann müssen wir eine Werbung setzen? Also da bin ich eigentlich komplett immer dabei und freue mich auch, da so aktiv mitwirken zu können oder meine Meinung mit beizutragen, weil am Ende ist es ja auch für uns wie ein Spiel. Ja, wir wollen, dass das TV-Bild, was am Ende in die Wohnzimmer getragen wird, gut aussieht und das liegt nun mal an dem Team, was sich damit beschäftigt.
Das ist aber durchaus nicht alltäglich, finde ich. Ich habe ja auch viel mit Experten zu tun. Die meisten kommen, sagen ihre Meinung und gehen wieder. Warum ist das bei dir so anders? Hast du da, liegt es an deinem Interesse, auch wirklich journalistisch mitzuarbeiten?
Total. Und das ist ja auch das, wo man dann sagt, ey, da steckt ja auch ein bisschen was von einem selber mit drin. Und ich interessiere mich dafür und bin auch halt da, ein Teamplayer zu sagen, hey, so bin ich das ja auch meine eigene Sportlerkarriere auch angegangen. Ich wollte ja auch nicht nur kommen und wieder gehen, sondern ich habe dafür trainiert, ich habe mich analysieren lassen, ich habe meine ersten Experteneinsätze sogar von der Agentur prüfen lassen oder mal, um Feedback zu bekommen, um auch da besser werden zu wollen. Stark. Also das habe ich einfach genauso angegangen wie meine Handballtätigkeit auch.
Bist du dann so ein extremer Statistiktyp auch oder bist du dann eher so einer, der so aufs Look and Feel
schaut? Überhaupt gar nicht. Also ich habe da Statistiken schon als Spieler nicht gut gefunden, auch wenn ich sehe, wie Alfred immer wieder mal schaut. Da war übrigens auch eine Szene dabei, das habe ich genau im Livestream gesehen beim zweiten Spiel gegen Island, wo er dann vorgegangen ist zum Co-Trainer und gefragt hat, was war da jetzt bei Juri Knorr? Da hat er gerade einen Fehlpass gemacht und so. Da weiß ich genau, was er denkt und wie er dann jetzt drüber nachdenkt. Wechsle ich jetzt oder nehme ich den runter? Da bist du als Spieler dann so teilweise schon genervt. Aber das gehört nun mal zu dem Trainer dazu. Aber für meine jetzige Tätigkeit habe ich weiterhin meine Leidenschaft, so wie ich bin, meine Empathie, die ich dann auch mit in die Sendung oder in das Expertendasein mitgebe.
Kriegst du auch mal Feedback von den Spielern? Ich meine, du kennst ja auch alle noch. Und wenn du da mal einen Spruch machst oder vielleicht auch mal jemanden ein bisschen härter rannimmst, kommt dann da schon mal auch was zurück, irgendwie so eine SMS oder sowas?
Weniger, bisher noch nicht wirklich passiert, weil ich versuche natürlich da auch einfach die Ehrlichkeit, die man in mir sieht, einfach auch auszuspielen. Ich hole mir da jetzt ja nichts hervor oder überlege mir da jetzt irgendwas im Vorfeld, sondern ich beurteile das, was ich sehe. Und ich habe da einen sehr hohen Anspruch, sowohl an den Spieler, den ich analysiere, als auch an den Trainer. Und wenn ich mit dem halt auch auf einer Ebene sprechen kann, weil ich ihn als Spieler als Trainer hatte, dann ist das halt einfach eine offene und ehrliche Kommunikation. Und so würde ich es mit den Spielern genauso handhaben.
Generell schadet es sich sicher nicht, als Kommentator, Moderator, Experte für die ARD ein dickes Fell zu haben. Liest du das manchmal auch, was so von Fans und sowas alles kommt, Social Media mäßig, oder machst du dich da eher frei?
Nee, habe ich weniger, weil ich glaube ich auch auf den Kanälen eher auch für meine Posts oder für meine Aktivitäten so gebe, dass ich das auch von innen herausgehe. Also ich gehe da auch gerne mit jemandem ins Gericht oder in die Diskussion und bin da offen für ein Gespräch. Zumal das dann der Fan ja dann auch erkennt und anerkennt. Aber so diese ganzen Kommentare, die dann unter irgendwelchen Posts kommen, die lese ich mir da nicht durch.
Die sind ja auch teilweise so daneben, dass man sie auch gar nicht mehr ernst nehmen kann. Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt da manchmal. TV-Experte ist für dich ja nur ein Standbein. Du hast ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, du bist ja dann auch nicht nur der Botschafter bei der EM für München, für den bayerischen Raum, sondern du bist auch beim Bayerischen Handballverband. Was ist deine Aufgabe dort?
Ich bin dort als Geschäftsführer der Marketing GmbH des Bayerischen Handballverbands angestellt, was sehr hochtrabend klingt, wenn ich ehrlich bin. weil es einfach die Möglichkeit mir ergibt, im Bildungsbereich, im Talentförderbereich meine Erfahrungen weiterzugeben, sowohl was das Netzwerk auch angeht, um Partner zu gewinnen. Also ich versuche über die Marketing GmbH Menschen zu akquirieren, Partner zu akquirieren, die den Weg mitgehen, eine Wertschätzung gegenüber den Trainern und Spielern und gegenüber den Mitgliedern zu geben. Also mein Ansatz ist es wirklich, mach es für dein Mitglied und gerade an der Basis, gerade im Verband, in den Bezirken. Es gibt unglaublich viele Trainer, die in der Talentförderung mit den Kindern beschäftigen, mit den Jugendlichen beschäftigen, die heranwachsen, um diese Sportart besser ausüben zu wollen. Es gibt allerdings auch im Bildungsbereich ganz viele Trainer, die wir ausbilden. Und das sind ja unsere Multiplikatoren, wie wir unsere Sportart in die Vereine bringen. Von daher, ich für mich habe so den Gefallen daran gefunden, genau den Menschen ein Angebot zu schaffen, zu helfen. Und da kommt zum Beispiel auch mit Learn Handball Andi Schmid und Beate Mürl haben ja eine tolle Plattform kreiert, eine App, wo man Trainern unterstützt, dass sie besser vorbereitet sind auf ein Training oder kreativere Übungen machen. All diese Themen, und da gehören noch viele andere dazu, möchte ich gerne kundtun und in die Breite spannen. Und dafür gibt es einen Verband natürlich her, weil wir haben ja 90.000 Mitglieder am Ende, 400 Vereine, denen kannst du allen was Gutes tun. Und dafür setze ich mich ein.
Glaubst du, dass der bayerische Handball in Deutschland so ein bisschen underrated ist, weil es halt eher andere Sportarten sind, die in Bayern angesagt sind?
Da dürfte ich dir jetzt eine knallharte Antwort geben dürfen, weil es gibt ja den Deutschland-Cup, wenn man das jetzt mal so ein bisschen als Ranking nimmt. Und da haben sich die Jungs im Dezember mit einem dritten Platz hervorragend geschlagen und jetzt dieses vergangene Wochenende haben unsere Mädels den vierten Platz geholt. Also wir sind schon, was die Qualität und was auch die Begeisterung und die Mannschaftsstärken angeht, ziemlich gut dabei für unsere Sportart. Also nur was uns ab und zu vielleicht fehlt, ist so die Talente zu halten, weil sie vielleicht in anderen Bundesländern und anderen Vereinen Möglichkeiten haben, Schule und Sport oder Schule und Handball in dem Fall zu verbinden. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit.
Es ist ja auch wirklich schwierig, wenn so ein großes Außenspielertalent dann auf einmal zum THW Kiel zum Beispiel geht oder so. Das wäre ja.
Wobei ich dir da sagen muss, ich war nie in der Auswahl. Also von daher habe ich
das. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass zu dem Zeitpunkt gab es ja, glaube ich, noch nicht mal. Wie gab es damals einen bayerischen Bundesligisten auf dem höchsten Niveau? Ja,
der TV Großwalstadt ist natürlich der
Großwalstadt hatte ich jetzt auch im Kopf.
Traditionsverein, ja. Der von Beginn an dabei war. Das ist ja mein Nachbarverein war als Obernburger Eigengewächs. Von daher habe ich da schon meine Vorbilder gesehen. Aber
es war dann auch lange so ein bisschen, jetzt ist der HCR lang wieder groß am Start, genau. der ja auch wirklich gute Arbeit macht. Die Arena da in Nürnberg ist immer gut gefüllt, da ist immer gut was los. Es ist schon auch für euch mittlerweile ein ganz gutes Team, ganz guten Verein, den ihr auch so ein bisschen ins Schaufenster stellen könnt.
Totaler Leuchtturm für uns. Da sind wir auch richtig glücklich, damit da auch viele Talente hinzubekommen und auch sehr gute Arbeit geleistet wird. Wir haben natürlich mit Coburg, mit Großwalstadt, mit Rimpa, Würzburg jetzt Zweitligisten und wir sind in der Zweitliga-Frauenmannschaft mit Regensburg gerade dabei, wirklich auch im weiblichen Bereich immer wieder Talente hervorzurufen, die sich da behaupten können. Und die Plätze in den Talentfördermaßnahmen beim Deutschlandcup zeigen es natürlich am Ende auch, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und schon immer dem Motto nachgehen können, Bayern kann Handball, weil deine Frage hat es ja am Anfang auch so ein bisschen in die Richtung gedrängt, wo ist der Handball in Bayern eigentlich? Aber nee, wir sind präsent, wir sind da.
Hast du eigentlich selbst eine Trainerlizenz?
Ja, natürlich. Oh, okay. Ich habe sie nicht gemacht, wie ich sie eigentlich hätte machen können als Bundesliga- oder Nationalspieler. Es gibt ja da so eine Kombi, C, B-Lizenz zusammen zu machen als ehemaliger Spieler. Nur ich habe bewusst den Weg gewählt, das im Verband bei uns zu machen. Sprich, die C-Lizenz habe ich im Bayerischen Handballverband gemacht und die B-Lizenz im Württembergischen Handballverband. Und für die A-Lizenz hat es jetzt noch nicht die Zeit hergegeben, ist aber auch aktuell nicht notwendig. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Also beschäftige mich sehr mit dem Thema und habe ja auch schon als Spieler immer so eine Trainerbrille irgendwie aufgehabt und bin nur gespannt, wann es dann mal so wirklich aus mir raus will, dass auch das ein Thema wird.
Das ist natürlich die nächste Frage gewesen. Also das, man will sich ja auch immer irgendwie, man will ja was anderes machen auch nochmal. Und es ist jetzt, du bist jetzt natürlich sehr gesettelt beim Bayerischen Handballverband. Du hast deinen Job bei der ARD. Momentan würde da natürlich parallel eher weniger gehen. Aber ist das was dich irgendwie nochmal reizt? Irgendwie Sportdirektor bei einem großen Verein oder Trainer bei einem großen Verein?
Also das reizt mich immer, weil ich halt eben auch viel erfahren habe, weil ich auch vieles sehe, weil ich auch glaube, vieles mitgeben zu können, sowohl Spielern als auch vielleicht einem Verein. Nur, du sagst es ganz richtig, in der jetzigen Situation, wo die Kinder da sind, wo die Familie hier in München sich total wohlfühlt, und auch meine Erfüllung gerade in jeder Stunde des Tages einfach da ist, für den Verband arbeiten zu können, eine Gemeinnützigkeit aufzubauen, was Eigenes, selbstständig zu sein. Irgendwie für die jetzige Lebenssituation vielleicht ist der Trainerjob, der, wie wir alle wissen, ein ganz anderes Profil hergibt, ein ganz anderes Zeitpensum hergibt, vielleicht noch nicht das Richtige, aber ich bleibe dran und versuche mich jetzt das erstmal bei den Talenten und bei den Jugendlichen weiterzugeben, aber wer weiß, wann es nochmal für was Höheres klappt.
Bei dem Pensum, das du abspulst, das sieht man ja auch zeitlich bei dir immer, wie froh bist du, dass deine Frau auch aus dem Handball kommt, ähnlich handballverrückt ist wie du, hilft das in dem Fall?
Also das Verständnis ist von Beginn an da, seitdem wir uns kennengelernt haben uns ja auch beim Handball kennengelernt, ist ja auch keine Neuigkeit, sie war auch Nationalspielerin, Kapitänin sogar, also jeder von uns wusste, über was der andere spricht oder warum er jetzt 3 Wochen am Stück im Trainingslager ist oder abends dann müde ist oder einfach nur auf der Couch liegen möchte. Und wichtig ist da, das Kommunikationstool miteinander zu sprechen, Verständnis füreinander zu haben. Und jetzt haben wir zwei glückliche Kinder hier in München und freuen uns einfach da, den Handball noch immer präsent zu haben, auch wenn wir jetzt versuchen langsam den Sohnemann zum Handball zu bringen, auch wenn er lieber Fußball spielen möchte. Aber bei der Tochter sind wir ganz gut im Rennen aktuell.
Das ist aber auch ein Frevel, oder? Ein Fußballer in der Familie.
Ja, jeder gute Handballer muss ja auch gut Fußball spielen können. Ich meine, unter Alfred Gislason haben wir immer nur dann Fußball spielen dürfen, wenn wir auch gewonnen haben. Von daher war das 2012 natürlich relativ häufig. Aber Spaß beiseite. Wir haben Colin auch ab und zu beim Handball schon mitnehmen dürfen. Er hat da auch sein Talent und seinen Spaß, aber es gilt ja eh darum, und das glaube ich nochmal abschließend, jedes Kind bewegt sich in seiner Freizeit und geht raus an die frische Luft und oder in die Halle, um sich zu bewegen. Von daher alles, was einem Spaß macht.
Den letzten talentierten Handballer, den die Sportart verloren hat, hatten wir ja bei DHB Spotlight zu Gast. Das war Jonas Hofmann, der ja auch aus einer brutalen Handballfamilie kommt und der ja dann auch im Interview quasi zugegeben hat, dass es Zeiten gab, wo er in der Familie wirklich schief angeguckt wurde, weil er ein Fußballer ist. Ich meine, mittlerweile ist er einer der besten Fußballer Deutschlands. Isabel ist ja auch als Expertin tätig hier und da. Ich glaube, Eurosport und Sport 1 für die Handball-Bundesliga der Frauen und bei der Zone. Mhm. Ist das richtig?
Ja, der Zone eher weniger, aber Sport Deutschland ab und zu war sie schon überall mit am Start. Ja,
sie ist mir in Bietigheim schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, deswegen weiß ich das natürlich. Inwiefern ist das, also inwiefern, ja, Gebt ihr euch denn da gegenseitig auch Feedback und coacht ihr euch dann auch gegenseitig ein bisschen?
Wir geben uns auf jeden Fall Feedback. Ich natürlich ähnlich wie sie als Spielerin war, eher immer mit positiv und super und geil gemacht. Und
ich weiß schon, was jetzt kommt. Und,
ja, den zweiten Halbsatz kannst du dir denken. Von zu Hause ist es natürlich auch immer schwierig. Ich meine, wenn der eine unterwegs ist, hat der andere dann die zwei Kinder noch nebenher zu bespaßen und zu kontrollieren. Aber da kriegen wir dann schon Bilder zugeschickt, dass wir vorm Fernseher sitzen und dass man die Daumen drückt und zuhört und dran ist. Und von daher freue ich mich jetzt auch schon wieder auf die nächsten zwei Wochen, dass wir das ein oder andere Spiel sehen können, weil das darf man ja auch an der Stelle sagen, es ist eine unglaublich harte Zeit jetzt auch für meine Frau zu Hause alleine zu sein, auch wenn meine Mama als Unterstützung da dazukommen wird, aber da gilt es halt zu planen und das Zeitmanagement, Familienmanagement ist nach der Karriere, wenn man es mal so will, noch viel größer geworden und von daher drücke ich da vor allem zu Hause die Daumen, dass alles glatt läuft.
Aber ich habe das ein bisschen rausgehört. Das heißt, Isabel geht mit dir kritischer ins Gericht als umgekehrt.
Ja, aber das ist auch normal. Das kenne ich ja auch nicht anders. viel mehr kommt ab und zu dann auch mal von meiner Familienseite dann auch, ob das Outfit heute auch wirklich gut passt. Also die richtig wichtigen Dinge werden dann schon gleich gescannt. Aber ja, da hoffe ich dann auch, jedem gerecht zu werden.
Also bisher, also ich kann da nur sagen, immer, du siehst immer top aus. Also
dann habe ich die Meinung, habe ich ja schon, dann ist der auf der Seite schon mal ein Strich.
Also das ist immer die Frage, wie offen man sich dann auch für solche Kleinigkeiten dann auch zeigt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein oder andere Diskussionspunkt gibt. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir sind sehr, sehr gespannt auf diese kommende Weltmeisterschaft und wünschen dir einerseits natürlich ganz, ganz viel Spaß und hoffen, dass du mit deiner positiven Aura und natürlich mit deiner positiven Vorhersage auch recht behältst.
Vielen Dank. Ich freue mich auch drauf und danke für das Gespräch, für die coolen Themen.
Vielen Dank, Dominik Klein. Und für euch nochmal der Hinweis, wir werden noch ein zweites WM-Special haben. Ich kann euch auch jetzt nur schon sagen, es wird ein Gast, den ihr nicht erwartet. Bin ich ziemlich sicher, dass das eine große Überraschung, eine große Bombe sein wird. Ich persönlich freue mich ja schon wie ein Schnitzel drauf. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren und bekommt dann immer eine kleine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Alle 14 Tage ist das der Fall. Und damit schließe ich dann diese Löwenfunk-Folge für heute und wünsche euch auch ganz, ganz viel Spaß beim Start der Weltmeisterschaft. Ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.